Für viele Menschen beginnt die Geschichte von Kunst und Telekommunikation, sofern sie sich dessen überhaupt bewusst sind, dass eine solche existiert, mit dem Internet. Dabei denken sie vor allem ans World Wide Web, das 1989 am CERN erfunden wurde. Die Verbindung von Kunst und Telekommunikation ist allerdings wesentlich älteren Ursprungs. Die Beispiele aus der Vor- und Frühgeschichte reichen von Tatlins Sendeturm über diverse Manifeste der Futuristen und umfasst auch das Kunstwerk, das Laszlo Moholy-Nagy 1922 per Telefon bestellte, ebenso wie das Optophon des Dadaisten Raoul Hausmann. Die Telekommunikationskunst im engeren Sinn begann aber erst in den 1970er Jahren, erklärt Robert Adrian, den man guten Gewissens als Pionier dieser Kunstform bezeichnen kann.
Well, it seemed to me that there was a history. It was a very, very
Man muss bedenken, als wir zu arbeiten begannen, um 1980 herum, da gab es nur einen Zugangspunkt für alle. Den hatte Bill Bartlett gefunden, das heißt eigentlich hatte ihn Norman White gefunden, mit dem IP-Sharp-System. Mithilfe des freundlichen lokalen Mitarbeiters der Niederlassung hier konnte man billigen Zugang zu einem weltweiten Kommunikationsnetz haben. Man konnte eine E-Mail-Verbindung bekommen.
Free or very cheap access to a worldwide communication network.
Wir hatten ein Projekt namens Artex. Wir hatten 30 Nutzer online, aber diese waren verteilt über alle Welt. Japan, Nordamerika, Europa.
Geboren 1935 in Toronto, kam der Künstler über London nach Wien, wo er seit 1972 lebt. Eine gewisse Mitverantwortung für diesen Ortswechsel hatte sicher auch Ehefrau Heidi Kundmann, die Gründungsredakteurin dieser Sendung, die damals als Reporterin für Kunst heute die Welt bereiste.
Es gab eine Konferenz der von Künstlern selbst organisierten Kunstorganisationen im Jahr 1978 und Heidi war dort und traf Bill Bartlett. Er war daran interessiert, Leute aus aller Welt zu finden, die an Kunst- und Telekommunikationsprojekten teilnehmen würden. Aber das ist eine spezifisch kanadische Geschichte mit der Größe des Landes und den 5000 Kilometern dazwischen. Machte es für die Kulturpolitik des Landes interessant, diese Orte zu verbinden. Es gab Leute wie Bill Bartlett mit kleinen Galerien, aber ein wenig Geld für Kommunikation. Sie hatten Unterstützung, um Infrastrukturen aufzubauen. Und ich wurde ein Teil davon. Kanadier zu sein und Native English Speaker half dann natürlich.
I became part of that. My being a Canadian helped, of course. And also the fact that I'm an English, first language English speaker.
Als Robert Adrian mit Telekommunikationskunst zu arbeiten begann, war er bereits Mitte 40 und hatte eine reichhaltige und diversifizierte künstlerische Praxis. Auf diese im Detail einzugehen, würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen. So viel sei allerdings gesagt, dass sich eine kritische und skeptische Grundhaltung durch seine Arbeit zog und dass er sich mit derselben entmystifizierenden Haltung den Mythen der modernen Kunst näherte, ebenso wie den Mystifizierungen der Technik. Wer sich in eines der neuen, hohen Gebäude an der Neuen Donau begibt, kann auf der gegenüberliegenden Seite seine Arbeit Picassos Eye aus dem Jahr 1993 sehen. Eine Kunst am Bauarbeit mit einem grob gepixelten Auge, das erstaunlich gut die Zeit überdauert hat. In den späten 1970er Jahren nahm er an verschiedensten Aktivitäten der kleinen künstlerischen Avantgarde in Österreich teil, mit Einzel- und Gruppenausstellungen in Graz, Linz, Wien, Venedig, Bologna und München. Da erreichte ihn eine Nachricht von Bill Bartlett.
He sent me a postcard and because telephone was too expensive, so he sent me a postcard and said if I went around to a certain address in Vienna, there was a company called IP Sharp and they had a computer communications network. And I could get a free number on that to take part in a conference, basically a chat, an online conference called Interplay.
Die Postkarte aus Kanada besagte, er solle zur lokalen Niederlassung von IP Sharp gehen. Die hätten ein computergestütztes Kommunikationsnetzwerk und da könne er gratis eine Nummer bekommen.
And so I did. I went around and met the head of this local office of the IP Sharp system and
also folgte ich den Anweisungen und ging dorthin zum Büro von IP Sharp und bekam einen Gratis-Account. Richard Kriesch und ich haben dann gemeinsam an dieser Konferenz teilgenommen. Das war für mich der entscheidende Moment. Richard und ich saßen nebeneinander, jeder an einem eigenen Terminaldrucker, und wir kommunizierten in diesem Netzwerk. Plötzlich verstanden wir, dass während wir Schulter an Schulter saßen und über die Tastatur kommunizierten, die Daten über Toronto gingen. Denn alles ging über den Zentralcomputer in Toronto. Und da öffnete sich für mich dieser Raum.
Das war 1979 bei der Konferenz Interplay. Im folgenden Jahr, 1980, fand im San Francisco Museum of Modern Art die Konferenz Artists' Use of Telecommunications statt, der künstlerische Gebrauch der Telekommunikation. Dabei gab es via IP Sharp eine Reihe von zugeschalteten Teilnehmern wie Gene Youngblood und Hank Bull in Vancouver, Douglas Davis und Willoughby Sharp in New York, Norman White in Toronto und eben Robert Adrian in Wien.
Fundamental interest, of course, was that out of the isolation of living in Vienna, which at the time in the 70s was not exactly a center of the world, and as an English speaker, a native English speaker, I suddenly was in communication with a community of people with similar interests in all over the world, in different parts of the world. At the time, to be in communication with people without having to depend on the incredibly expensive telephone, to have this, a computer connection and email connection, that was pretty astonishing.
Die Jahre 1979 bis 1983 erscheinen als früher Höhepunkt der Telekommunikationskunst, wobei viele Aktivitäten von Artex ausgingen oder über es koordiniert wurden. Als besondere Höhepunkte erscheinen die Welt in 24 Stunden, Auftragsarbeit für Ars Electronica 1982, die Serie von Projekten unter dem Namen Wien-Couver, die Städte Wien und Vancouver im digitalen Raum verschmelzen lassend, was bei Wien-Couver 4 auch Verbindungen mit Berlin und Warschau mit einschloss, sowie die Telefonkonzerte der Gruppe Blix zwischen Wien, Budapest, Berlin und Warschau.
Telephone concerts with Eastern Europe, so we could phone people up in Budapest or in, you know, and talk to them on the phone because nobody was bothered about that, so they could plug in their speakers and their hi-fis, and we could plug in ours, and we could change music back and forth to each other as a kind of performance.
Mit diesen Arbeiten wurde der eiserne Vorhang Jahre vor seinem Fall unterlaufen und direkte Kontakte zwischen Künstlerinnen in Ost und West hergestellt. Ein wichtiger Moment war sicher auch La Plusieurs des Textes, organisiert von Roy Escott im Jahr 1983 als Teil der Elektra-Ausstellung, kuratiert von Frank Popper in Paris. In diesem Experiment mit verteilter Autorenschaft wurden über das Netz gemeinsame Texte und ASCII-Grafiken als Teil eines planetaren Märchens ausgetauscht. Artex diente bei diesen wie vielen anderen Projekten als Organisationsmittel, aber auch Medium des künstlerischen Austauschs. Die Künstler waren zugleich Publikum und Autoren und Autorinnen. Ein echtes Publikum gab es allerdings nicht mehr.
And suddenly the telephone was visible again. And saw that it was a telephone system.
Plötzlich war das Telefon wieder sichtbar. Man setzt es als gegeben voraus, sodass man es nicht mehr beachtet. Es ist so ubiquitär geworden, dass man es völlig vergisst. Aber in diesem Moment wurde das Telefon wieder sichtbar und man sah, dass es sich um ein weltweites Netzwerk handelte, das einen Raum herstellte, das Telefonnetz als Raum.
Das Telefonnetzwerk ist Space,
erklärt Robert Adrian. Sein Interesse am Telefon, aber auch an der Eisenbahn, wie er in einem früheren Interview erklärt hat, stammt von einem spezifischen Interesse, das er mit klassischen kanadischen Medientheoretikern gemein hat. Diese Art materialistischen Denkens, die Bezüge zwischen Infrastruktur und politischen und kulturellen Formen herstellt, ist eine kanadische Geschichte insofern, weil die Größe und Geografie des Landes einen prägenden Einfluss auf diese Denker hatte. Harold Innis, der in vieler Hinsicht als Lehrer von Marshall McLuhan gilt, beschäftigte sich in seinem Buch Empires and Communication mit einer Geschichte der verschiedenen Zivilisationen und Staatsformen, verstanden als Geschichte ihrer wichtigsten Kommunikationsmedien. Als Medien gelten dabei auch große Flusssysteme wie Nil oder Euphrat und Tigris. Robert Adrian betreibt Medientheorie allerdings nicht als Theoretiker, sondern vom Standpunkt des Künstlers, der reflektiert, welche Auswirkungen diese neuen Möglichkeiten auf die künstlerische Praxis haben sollten.
Is communication art art in the sense of industrial art, or is it something
else? Ist Kommunikationskunst wirklich Kunst wie im Sinne von die Kunst des Industriezeitalters? Meine Galeristin hat mich unterstützt und war Teil des Organisationskomitees. Doch das Problem war, dass man immer das Gefühl hatte, die Werke an der Wand der Galerie gehörten zu einem anderen Zeitalter. Also fragt man sich, ob es überhaupt Kunst ist oder etwas, das auf das Ende der Kunstgeschichte folgt.
Whether media art is art in the sense of art history at all, whether it's something that comes after art history.
Robert Adrian argumentiert, dass Kunst noch mit dem Objekt verbunden war und dass die neue Logik der Informationsgesellschaft die einer Post-Object-Art ist. Da die Gesellschaft in den ehemaligen Industrieländern immer weniger auf die Herstellung von Dingen ausgerichtet ist, sei es nicht verwunderlich, wenn das Interesse daran auch in der Kunst schwindet. Robert Adrian hat als Zeitzeuge die Kunst der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts miterlebt und dabei schon so manche Boom- und Bust-Phase gesehen.
And that happened with pop art.
Das geschah mit Pop-Art. Die Kunsthochschulen produzierten plötzlich jede 10.000 Pop-Art-Künstler pro Jahr. Es gab einen Markt für Pop-Art, der war riesig. Zugleich wurde aber die Saat für etwas anderes gelegt. Es gab Dinge wie Experiments in Art and Technology. Leute, die sich für das Telefon interessierten. Es gab dieses Interface mit der Musik über Cage und Rauschenberg. Und all diese Dinge passierten gleichzeitig. Auch Fluxus, Dada. Es handelt sich um nicht kommerzielle Kunstformen, Dinge, die passieren, kurzlebige Ereignisse, Gesten. Im Kontext der Ausstellung mit Harald Seemann, When Attitudes Become Form, gab es bereits die Geste als Kunstform.
Von diesen Gesten blieben dann vor allem Spuren über. Fotos, Dokumente, Mitschriften, die sich dann für die weitere akademische Aufarbeitung eigneten. Am Ende der 1960er Jahre machte Kunst eine Phase der Dematerialization durch, wie Lucy Lippert es nannte.
And then the 70s were just were basically dominated entirely by non-figurative art, by non.
Dann kamen die 1970er Jahre, die komplett von einer nicht-figurativen Kunst, einer Kunst der Nicht-Präsenz dominiert waren. Die Leute waren immer auf Reisen, machten Performances, Installationen, die sofort wieder abgebaut wurden. Es gab nichts zu verkaufen, es gab keine Galerien. Es gab noch einige der ganz großen Namen unter den Galerien, die weiterhin abstrakte Kunst verkauften, die New Yorker Schule. Die kleinen Galerien waren aber alle eingegangen, oder es waren Informationsgalerien, wie sie sich nannten, und sie organisierten Performances, nahmen Eintritt an der Tür.
Die 70er Jahre erscheinen im Rückblick als Umbruchs- und Experimentierphase, in der Künstler exemplarisch das Eintauchen ins Medienzeitalter übten. Mit der Videokamera wurde der künstlerische Selfie produziert, was Rosalind Krauss veranlasste, Video als narzisstisches Medium zu geißeln. Mit Video arbeiteten zunächst in den USA, dann international sehr viele politisch motivierte Gruppen. Ihnen ging es vor allem um eine partizipative Mediengestaltung und die Idee der Gleichberechtigung umfasste auch den Umgang mit dem Equipment, das in diesen Video-Workshops häufig als Gemeingut behandelt wurde. Diese Do-it-yourself-Bewegung mit neuen Medien hat in vieler Hinsicht die Netzkunst und Hacklabs der 1990er und 2000er Jahre vorweggenommen. Doch gegen Ende der 70er Jahre war es damit plötzlich vorbei.
You've got a market which is completely corrupt and saturated once again with.
Es gibt einen Markt, der völlig korrupt ist, aber auch gesättigt, der gekennzeichnet ist von einer ostentativen zur Schaustellung immensen Reichtums. Und das lässt sehr wenig Platz für Künstler mit kritischem Anspruch. Man sollte nie Prognosen anstellen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es sinnvoll ist, in einen Wettbewerb einzutreten, in einem Markt, der schon so gesättigt ist, wie die neue Malerei in den 1980ern, die sogenannte Heftigkeit. Es war sehr schnell wieder vorbei. Die Kunsthochschulen haben Hunderte und Aberhunderte an begeisterten Malern hervorgebracht, die bis zu den Knöcheln in der Farbe stehen.
Als Robert Adrian und sein Umfeld begannen, Telekommunikationskunst zu machen, war das also gegen die dominanten Trends in der Kunstwelt. Bei Projekten wie Die Welt in 24 Stunden wurden die verschiedensten Orte weltweit, wie zum Beispiel Amsterdam, Wien, Pittsburgh, Vancouver, Sydney, Tokio, miteinander verbunden. An jedem dieser Orte gab es eine kleine Gruppe, die ihren eigenen Beitrag organisierte, ob mit Slowscan-TV, E-Mails über IP-Sharp oder Fax, sodass künstlerische Kettenbriefe um die Welt geschickt wurden. Diese Projekte hatten sehr viele Teilnehmer und lesen sich wie ein Who is Who der frühen 1980er Jahre mit Teilnehmerinnen wie Waltraud Cooper, David Garcia, Ilse Gassinger, Laura Kikauka, Hank Bull, Helmut Mark, Annie Wright, Czelkowina, Heimo Zobernick und Markus Geiger, um nur einige zu nennen, von einer Liste, die schnell sehr, sehr lang werden würde.
83. The personal computer was there and people
1983 gab es den Personal Computer und die Leute begannen, über Bulletin Board Systems miteinander zu kommunizieren, mit Mailboxen. Es war ein paralleles System. Es operierte kontinenteweit. Man konnte nicht über den Atlantik oder den Pazifik, aber es funktionierte auf dem jeweiligen Kontinent. Man hatte ein funktionierendes Computernetzwerk.
It was a totally functioning, basically computer network.
Bulletin-Board-Systeme wie FidoNet wuchsen schnell und Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gab es geradezu einen Boom, auch in der Kunstszene. Eine der ersten war Art de Ameublement von Padelun und Rainer Tangens oder das erste The Thing in Frankfurt und New York.
I didn't do very much with that because it requires a certain technical know-how, which I don't have.
Ich selbst habe nicht sehr viel gemacht, denn es verlangt ein gewisses technisches Know-how, das ich nicht besitze. Aber ich arbeitete mit Leuten zusammen, die dieses Wissen hatten, wie Gerfried Stocker, Horst Hörtner und Seppo Gründler und Martin Schitter natürlich, der die Server bereitstellte. Einmal mehr geschah das in Graz. Wir hatten ein Bulletin Board System und darauf liefen Kunstsachen. Es hat auch Kunst auf Minitel gegeben, Literaturprojekte, Musikprojekte auf diesen Systemen.
In dieser Phase der Kunst in Mailboxen war Robert Adrian besonders aktiv und half mit, bei vielen Künstlern ein Interesse an solchen Dingen zu erwecken, durch Workshops und Konferenzen mit der Zero-Initiative, unter anderem in Graz und Linz. Robert Adrians großer Verdienst ist es, eine kritische Linie in diese Thematik hineingebracht zu haben. Dessen Künstlerkollege Roy Escott zum Beispiel verwendete den Begriff der Telematic Art und verband damit quasi religiöse Auffassungen vom Netz als Teil einer globalen, emergenten, kollektiven Intelligenz. Dieses telematische Bewusstsein ist ein klarer Fall von falschem Bewusstsein, wie man früher gesagt hätte. Der Künstler ist Opfer des wahren Fetischismus und des verdinglichenden Denkens. Den Objekten werden menschliche Eigenschaften zugeschrieben und umgekehrt. Ähnliche Verschiebungen und Übertragungen zählen zu den häufig anzutreffenden Mystifizierungen der Technologie, wobei Künstler den Versprechungen über die Heilswirkungen neuer Technologien aufsitzen und sich mit ihrer Arbeit zu deren Sprachrohr machen. Robert Adrian hat den kritischen Zugang hingegen bis heute nicht verloren und meldete sich auch wieder zu Wort, als die Stunde des Internet endlich gekommen war. Anfang der 90er Jahre, als das Netz eine grafische Benutzeroberfläche erhielt und für die allgemeine Nutzung geöffnet wurde, da schrieb er einen Text unter dem Titel Infoban Blues.
Ah ja, der Infoban Blues has become kind of an icon, yeah.
Der Infobahn-Blues ist scheinbar eine Art Ikone geworden. Das war wirklich der Infobahn-Blues damals. Al Gore hielt diese Ansprache und er benutzte den Begriff Infobahn. Damit war offensichtlich eine Art Shoppingmeile gemeint. Die Analogie ist schwer zu übersehen. Es ging darum, unsere neue Umgebung zu beschreiben, die in der Zwischenzeit unsere wichtigste Umgebung geworden ist, die Online-Umgebung. Das Digitale oder Immaterielle ist inzwischen wichtiger geworden als die Realität. Das Reale ist heute das, was online geschieht, wenn die Elektrizität eingeschaltet ist. Der Punkt am Infobahn-Blues war, dass sie es mit einer Autobahn verglichen. Aber worum es eigentlich ging, war das Netz, das Stromnetz, das, was wirklich alles verbindet. Das Netzwerk ist die Elektrizität. Jedes Mal, wenn du das Licht einschaltest, bist du mit dem System verbunden.
The network of electricity, because everything depends on the electricity grid. So the network is really the electricity. And every time you turn a light on, you're connected to the system.
Sehr frühzeitig kam es zu Experimenten, wobei das Netz und das Radio zusammengebracht wurden. Schon 1979 für Interplay wurde im Radiostudio ein Terminal aufgebaut, berichtet Heidi Grundmann.
Und er hat dann immer vorgelesen, was an Messages gekommen ist, hat auch selbst dann immer wieder Messages geschickt. Und da war so eine erste Verbindung von diesen neuen Kommunikationstechnologien mit dem Radio, wo Künstler eben diejenigen waren, die das Ganze initiiert haben.
Diese Verbindung von Radio und Netzkunst, wobei zunächst das alte Medium dem neuen eine Plattform verschaffte, sollte es in den frühen 1990er Jahren im Kunstradio immer öfter geben.
Und so ist es dann auch als ein ganz wichtiger Strang des Kunstradios, dass ja in Österreich überhaupt zum ersten Mal diese Auseinandersetzung mit Radio als wirklicher Knotenpunkt innerhalb einer künstlerischen Auseinandersetzung mit der, wie immer man das nennen will, dieser neuen Medienwelt geboten hat und immer noch bietet.
Doch lassen wir dem Geburtstagskind das Schlusswort.
It's ancient history. I mean, the thing is that history has become so rapid.
Die Geschichte entwickelt sich heute so schnell. Ich bin jemand, der noch aus dem Industriezeitalter kommt. Ich werde 80. Ich wurde geboren zu einer Zeit, als es noch keine Frage war, dass die Kunst jemals bedroht sein könnte. Aber ich kann es mir heute vorstellen, denn die Kunst, die es einmal gab, die existiert nicht mehr. Wir glauben nicht mehr an dieselben Dinge. Die Industrie und Produktion, diese Dinge stehen nicht mehr im Vordergrund. Im Vordergrund stehen heute Medien und Kommunikation. Jetzt geht es darum, in einer gemeinsamen virtuellen Umgebung zu sein, die man sich mit anderen teilt. Ich kann mir das alles eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist für mich wie ein fremdes Land. Denn ich benutze diese Dinge zwar und habe miterlebt, wie sich diese Dinge historisch entwickelt haben, aber ich verstehe es nicht und bin kein Teil davon.
I use the stuff and I have a historical knowledge of the stuff and I was part of, yeah, I don't know how I feel about that, but part of the process of it becoming what it is. But I don't understand it, and I'm not part of it.